Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 45. Oder Quantencomputing. Quantenmechanik ist ein eher kompliziertes Gebiet der Physik. Nicht, dass ich von weniger komplizierten Disziplinen der Physik mehr verstünde, aber es stimmt. Niels Bohr etwa, den die meisten von uns wenigstens von seinem Bohrschen Atommodell aus dem Schulunterricht kennen, hat gesagt, wer über die Quantentheorie nicht entsetzt ist, der hat sie nicht verstanden. Was also sollen wir über die Menschen denken, die in diesem Podcast vorkommen? Und über all die anderen Menschen, die sich mit Quantencomputing beschäftigen? Ich denke, wir können ausschließen, dass sie die Theorie nicht verstanden haben. Entsetzt wirken sie aber irgendwie auch nicht. Genauso wenig wie übrigens Justin Trudeau, der kanadische Premierminister. Im Jahr 2016. Bei einer Veranstaltung bittet jemand ihn, halb verschämt, halb gemein, doch vielleicht mal eben kurz das Prinzip des Quantencomputing zu erklären. Aber Trudeau hat sich offensichtlich schon mit dem Thema beschäftigt und nicht nur irgendeine Rede abgelesen. Er nimmt die Herausforderung an. Sehr zur Freude der anwesenden Schülerinnen und Schüler.
Very simply, normal computers work by normal computers work either there's power going through a wire.
Normale Computer arbeiten sehr einfach, sagt Trudeau. Im Prinzip fließt Strom durch eine Leitung oder nicht. Es gibt nur 0 oder 1, ein binäres System. Quantenzustände machen es möglich, in einem einzigen Bit viel komplexere Informationen zu speichern. Bei Quanten gibt es nicht nur an oder aus. Quantenzustände sind viel komplexer. Die Tatsache, dass Dinge gleichzeitig ein Teilchen und eine Welle sein können und die Unschärferelation erlauben es, mehr Informationen in einem kleineren Computer zu speichern. Nicht schlecht für einen Politiker, oder? Und falls ihr bei dem Satz über die kleineren Computer zusammengezuckt seid, die Computer sind in der Tat ziemlich klein. Riesengroß sind aktuell allerdings die Anlagen zur Kühlung drumherum. Apropos aktuell. Wann hat man sich denn erstmals mit Quantenphysik und mit Quantencomputing beschäftigt? Sabine Wölk vom Institut für Quantentechnologie des DLR.
Das ist ja einfach ein einfaches Prinzip der Quantenphysik. Die ist schon so 1920 rum entstanden. Und die ersten Ideen, sage ich mal, Quantensysteme fürs Computing zu benutzen, war, glaube ich, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das heißt, am Anfang der Quantenphysik ging es hauptsächlich darum, quantenphysikalische Systeme zu beschreiben und zu verstehen. Und dann Anfang der 80er Jahre hat man dann schon feststellen können, langsam können wir tatsächlich Quantensysteme auch manipulieren. Wir können selber bestimmen, was die tun sollen. Und dann kam man eben auf die Idee, zum Beispiel Richard Feynman kam eben auf die Idee, lass uns doch einfach Quantensysteme benutzen, um andere Systeme zu simulieren. Und da kam dann praktisch als erstes diese Idee auf, sag ich mal, spezielle Quantensimulatoren zu bauen, dass dann auch relativ schnell dann in Richtung der 90er Jahre zu der Idee gekommen ist, wir könnten ja auch einen universellen Quantencomputer bauen, der sozusagen dann alle möglichen verschiedenen Systeme simulieren kann und nicht nur ein spezielles.
Und was kann ein Quantencomputer? Robert Axmann, der Leiter der DLR Quantencomputing-Initiative.
Der Quantencomputer kann potenziell, das ist zumindest in der Theorie schon dargelegt, wesentlich mehr Rechenkraft entwickeln. Mit jedem Qubit verdoppelt sich die Anzahl der möglichen Zustände, die der Quantencomputer gleichzeitig berechnen kann, sodass er, wenn man sich das anguckt, für bestimmte Anwendungen in der Lage ist, ab so einer bestimmten Ausbaustufe, die wir jetzt allerdings noch nicht erreicht haben, mit Quantencomputern klassische Supercomputer, wie sie in diesen großen Rechenzentren stehen, einfach auszustechen. Wir sind dann wesentlich schneller mit diesen Quantencomputern, können viel mehr Simulationen von Materialien zum Beispiel gleichzeitig machen, können versuchen, Schlüssel zu knacken. Also es gibt viele Anwendungen, wo schon theoretisch klar ist, dass Quantencomputer wesentlich besser performen werden als klassische Supercomputer. Und man muss auch dazu sagen, die klassischen Supercomputer haben natürlich einen enormen Energieverbrauch, die Quantencomputer dann so nicht hätten. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, der wichtig wird für die Zukunft.
Das klingt gut, aber auch nach Zukunftsmusik. Was können die Quantencomputer denn heute?
Also das, was man jetzt mit Quantencomputern macht, auch da, wo man Quantum Advantage nachweisen kann, das sind eher theoretische Probleme. Google hat sowas schon gezeigt, aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir an der Stelle sind, wo wir sagen, Quantencomputer lösen uns Probleme, die wir bisher nicht mit klassischen Supercomputern lösen konnten. Quantencomputer werden permanent verbessert und man rechnet in den nächsten Jahren damit, dass da wesentliche Verbesserungen eintreten, dass wir dann irgendwann diesen Quantum Advantage auch im Praktischen erreichen bei Quantencomputern. Es ist aber auch so, man muss auch gleichzeitig sehen, dass die Algorithmen, die auf klassischen Supercomputern laufen, natürlich auch permanent verbessert werden. Und auch klassische Supercomputer werden verbessert. Und das ist in gewisser Weise so ein Rennen, wobei aber schon klar ist, dass, ich sage mal, das eine ist der Motorflug, das andere ist der Düsenflug, dass man dann irgendwo sich in eine andere Dimension bewegt mit einem Quantencomputer, wenn er dann mal richtig funktioniert.
Der Umgang mit den Quantensystemen scheint ziemlich schwierig zu sein. Warum eigentlich?
Naja, das liegt daran, dass wenn wir von Quantensystemen reden, sind das meistens sehr, sehr kleine Systeme. Also zum Beispiel ein einzelnes Atom, ein einzelnes Photon oder sowas. Und weil die so klein sind, kann man die auch relativ leicht stören. Das heißt, Einflüsse aus der Umgebung interagieren damit und dann verschwinden diese Quanteneffekte. Und es verhält sich wie ein klassisches System. Das ist sozusagen das große Problem. Und das zweite Problem ist sozusagen, dass wir das mit relativ kleinen Systemen jetzt mittlerweile schon relativ gut machen können. Das heißt, da sehen wir diese Quanteneffekte schon. Wenn wir jetzt aber einen Quantencomputer bauen wollen, dann brauchen wir ja nicht nur ein Bit oder zwei Bit. Ich meine, unser klassischer Computer hat mehrere Terabyte an Speicher. Das heißt, wir möchten jetzt relativ große Quantensysteme machen, die wir aber immer noch von der Umgebung abkoppeln können, sodass wir immer noch Quanteneffekte sehen.
Das bringt uns zu den Bereichen, in denen die Computer wirklich etwas bringen. Iris Schwenk ist Leiterin der Forschung und Entwicklung beim von ihr mitgegründeten Startup HQS Quantum Simulations.
Der wirkliche Spaß in die Sache kommt dann eben durch die Quantenmechanik und durch die Art, wie diese Quantenbits untereinander gekoppelt sind. Das erste Element ist eben, dass wenn ich mehrere von den Quantenbits in ein Qubit-Register verbinde, dass ich dann eben in der Überlagerung dieser vielen Pfeile, die in verschiedene Richtungen zeigen, quasi alle Zustände, wenn ich das möchte, alle Zustände gleichzeitig in dieses Register reinschreiben kann, die ich in ein klassisches Register derselben Länge reinschreiben könnte. Aber da müsste ich mir immer einen aussuchen, ja, und die hintereinander, sage ich mal, eins nach dem anderen reinschreiben. Im Quantencomputer könnte ich das gleichzeitig. Und das eröffnet natürlich quasi diese große Parallelisierung, ja, und diese exponentielles Anwachsen dieses Zustandsraumes, den man da abbilden kann. Aber das Gemeine ist am Ende, unsere Welt ist nicht quantenmechanisch in der Wahrnehmung, in dem, was wir nachher messen. Das heißt, wenn wir wissen wollen, was in dem Register steht, fällt alles wieder zurück auf diese klassischen Zustände. Das heißt, ich kann aus dem Quantencomputer nur dann einen Vorteil ziehen, wenn ich einen Algorithmus verwende, der in der Mitte irgendwo diesen breiten Zustandsraum aufspannt und nutzt. Aber bevor ich mir das Ergebnis anschaue, eben wieder auf so einen klassischen Zustand, weil sie zurückgekommen ist.
Und diese Probleme möchte man mit Quantencomputern lösen.
Es gibt so ganz klassische Anwendungen, sage ich mal, die immer zitiert werden für Quantencomputer. Lösung des Traveling Salesman-Problem. Wenn man 50 Städte hat in Deutschland, die man sinnvoll nacheinander anfahren will, im Prinzip als Problem des Handlungsreisenden, wie komme ich auf der kürzesten Route durch diese 50 Städte hindurch, dann wird so ein Problem ganz schnell unlösbar, weil es einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, in die verschiedenen Städte zu reisen. Und wenn man noch eine weitere Stadt dazu nimmt, dann wird das Problem noch größer. Und so ein Problem kann ein Quantencomputer sehr effizient lösen. Und der Rechenaufwand für den Quantencomputer oder die Breite des Quantencomputers, die Leistungsfähigkeit des Quantencomputers, die steigt halt mit jedem Qubit, verdoppelt die sich. Und dadurch können solche Probleme zum Beispiel dann potenziell auch vom Quantencomputer gelöst werden, wenn sie dann funktionieren. Ein anderes Beispiel ist, was auch immer ganz gerne genommen wird, ist das Brechen der asymmetrischen Verschlüsselung, dass Quantencomputer prinzipiell in der Lage sind, bei diesem Faktorisierungsproblem, was dahinter liegt, auch zu helfen, Verschlüsselung zu brechen. Was in gewisser Weise so ein bisschen auch so eine Angstvorstellung, ein Angstgegner natürlich ist für alle Stellen, die auf vertrauenswürdige Kommunikation angewiesen sind. Im Banking-Bereich zum Beispiel, also wenn wir im Internet kommunizieren über gesicherte Verbindungen, HTTPS, sieht man dann im Browser oben die Verschlüsselung, die dahinter steht, wenn das eine asymmetrische Verschlüsselung ist und die wird von Quantencomputern potenziell gebrochen, dann ist das natürlich auch eine Bedrohung für die Sicherheit von Systemen. Also auch da würde ein Quantencomputer, wenn er dann funktioniert, in der Zukunft einen gewissen Impact haben.
Nun sind wir gar nicht alle reisende Vertriebler. Wie viel von unseren ganz alltäglichen Problemen können wir denn mithilfe der Quanten lösen? Zum Beispiel,
dass wir Verkehrswege optimieren wollen, sodass es entweder wir eine kürzere Fahrzeit haben oder wir weniger Energie verbrauchen. Also zum einen sind wir natürlich gerade dran zu erforschen, wie viel können wir da wirklich besser machen mit einem Quantencomputer. Und das eine ist sozusagen, wenn wir etwas optimieren wollen, dass es nicht ganz einfach ist, das Optimum zu finden. Das heißt, häufig ist es so, dass man auch, sage ich mal, heuristische Verfahren benutzt. Das heißt, Verfahren, die uns mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine ganz gute Lösung bringen, aber nicht immer unbedingt die beste. Und die können wir natürlich dann unter Umständen, hoffen wir, mit einem Quantencomputer verbessern. Wenn aber natürlich, sage ich mal, ganz, ganz viele Leute zur selben Zeit dieselbe Straße benutzen wollen, dann wird es auch weiterhin Staus geben, weil dann ist das sozusagen die beste Lösung einfach immer noch ziemlich schlecht.
Aber auch wenn der Quantencomputer uns noch keine 3D-Animation errechnet oder uns beim Podcast-Schneiden hilft, die akademischen Anwendungen sind wichtig.
Wir sind da schon überzeugt, dass eben die frühen Anwendungen sehr akademische Natur sind, zum Beispiel auch einfach helfen können, quantenmechanische Systeme besser zu verstehen. Die sind aber gegebenenfalls hauptsächlich interessant jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Das kann man dann auch hinbringen zu Systemen, die auch für Forschung in der Industrie und dann auch für wirklich praktische Industrieprobleme relevant sind. Mit einem positiven Blick auf die Hardwareentwicklung definitiv wird da was kommen, was Industrierelevanz hat.
Und wie sieht es mit dem Thema aus, das uns gerade alle beinahe täglich beschäftigt? Künstliche Intelligenz.
Ja, da wird auf ganz vielen Ebenen quasi versucht, was mit dem Quantencomputer zu machen, ja, und quasi den konventionellen Computer und den Quantencomputer zu vermischen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Was interessant ist, ist, dass der Quantencomputer jetzt mal grob gesagt in der Lage ist, Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu erzeugen, die wir anders nicht haben. Und es kann sein, dass eben die Möglichkeit, diese Wahrscheinlichkeitsverteilung aufzubauen und sie dann eben in der künstlichen Intelligenz zu verwenden, eben sehr auch interessant sein kann. Da muss natürlich jetzt auch gezeigt werden, dass genau diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die wir auf dem Quantencomputer bauen können, relevant sind für Probleme, die wir wirklich lösen möchten. Aber das ist ein sehr interessanter Gedanke, ja, weil da wirklich die Quantenmechanik als solche ins Spiel kommt.
Eine Sorge, die viele ExpertInnen umtreibt, was, wenn wir alle Zugriff auf Quantencomputer haben? Die können nämlich im Prinzip jedes kryptografische Verfahren aushebeln. Also all die Verfahren, die heute unsere Daten verschlüsseln. Das befürchtet man schon seit längerem.
Einer der Startpunkte war 1994, als Peter Shor's Algorithmus vorgestellt hat, der prinzipiell quasi gezeigt hat, dass man im Bereich der Verschlüsselung mit Quantencomputern Schlüssel angreifen kann, klassische Verschlüsselung sozusagen angreifen kann. Und das hat dann damals alle so ein bisschen aufgeschreckt, aber es ist lange nicht viel Fortschritt erreicht worden in diesem Bereich. Und dann hat eigentlich in den letzten Jahren, so in den letzten 5 bis 10 Jahren, hat so dieses ganze Feld des Quantencomputings mit der Entwicklung von ersten ionenfreien Quantencomputern, mit der Entwicklung von supraleitenden Quantencomputern, mit der Entwicklung immer neuer Algorithmen. Also die Algorithmen gab es nicht schon immer, sondern die wurden nach und nach entwickelt, wo man auch nachgewiesen hat, dass mit speziellen Algorithmen Quantencomputern wirklich einen Vorteil erarbeiten können. Das hat in den letzten Jahren ungemein zugenommen und dadurch hat man natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit für dieses Thema bekommen.
Was soll man also tun? Zum Beispiel eine ganz neue Disziplin entwickeln. Post-Quantum Cryptography.
Beschäftigt sich mit der Frage, welche Verschlüsselungsmechanismen können wir anwenden, wenn Quantencomputer Realität geworden sind. Also wir reden über eine Zukunft im Quantencomputing, die noch nicht so ganz da ist, von der wir aber schon wissen, dass sie kommt. Und es gibt schon ein Fachgebiet, was an die Zeit danach denkt. Wenn diese Eventualität dann eingetreten sein wird, dann werden wir uns damit beschäftigen müssen, was bedeutet das eigentlich für die Verschlüsselung. Und es gibt schon Algorithmen, Verschlüsselungsverfahren, die derzeit entwickelt werden, die als Quantencomputer sicher gelten, die dann andere mathematische Verfahren einsetzen im Hintergrund und damit dann auch Angriffen von potenziellen Quantencomputern widerstehen sollen. Die werden bereits entwickelt.
Wenn Quantencomputer noch einige Jahre im Entwicklungsstadium sind, dann haben wir ja hoffentlich noch genug Zeit, diese neuen Verfahren zu entwickeln, oder?
Das Problem, was da eigentlich dahinter ist, man könnte jetzt denken, naja gut, wenn Quantencomputer jetzt noch 5 bis 10 Jahre in der Zukunft sind, bis sie wirksam sind, dann hat man ja noch so ein bisschen Zeit. Allerdings ist diese eingebaute Verschlüsselung, die in Hardware und Software, muss man mal sagen, auch in Maschinen und Geräten hinterlegt wird für vertrauenswürdige Kommunikation, die wird ja für sehr lange hinterlegt in, ich sag mal, elektronischen Geräten, in Baumaschinen, wenn die miteinander kommunizieren weltweit. Das heißt also, wenn wir heute neue Verfahren entwickeln, die Quantencomputer sicher sind, dann dauert es durchaus ein Jahrzehnt oder länger, bis in auch den letzten Geräten überall diese alten Verschlüsselungsverfahren, wenn man es mal so nennen will, ausgetauscht sind und neue zum Einsatz kommen, die dann vielleicht in einem Jahrzehnt, wenn Quantencomputer schon da sind, dann verwundbar wären. Also insofern ist das schon eine Aufgabe, wo man sehr weit im Voraus denken muss und auch mitbedenken muss, dass in sehr langen Zeitraum so ein Angriff durch einen Quantencomputer auch Realität werden könnte.
Seit 2020 fördert die Bundesregierung die Entwicklung und Nutzung von Quantencomputern, auch beim DLR. Und dafür wird Quantencomputing dort eingesetzt.
Im Bereich Simulation von Zuordnungsproblemen an Flughafen, also sogenannte Gate-Assignment-Probleme, wo Kolleginnen und Kollegen daran gearbeitet haben, wie kann man am Flughafen Gates, Flugzeuge und Passagierströme gut zueinander zuordnen. Auch das ist ja ein Problem, was sehr schnell sehr komplex wird, wenn man viele verschiedene ankommende und abfliegende Flugzeuge hat, die Gates bekommen müssen, entsprechend haben die Passagiere ein- und aussteigen können. Wenn es da zu kleinen Änderungen kommt, weil ein Flug verspätet ist, dann muss man das irgendwie umsortieren, man muss Routen optimieren. Also das ist ein ganz typisches Problem. Daran hat das DLR schon gearbeitet. Es gibt ähnlich gelagerte Anwendungsfälle. Wir betreiben im DLR selbst Satelliten. Und die Satellitenkommunikation, also die Kommunikation zwischen dem Satellit und der Bodenstation, die muss geplant werden zum Beispiel. Oder die Aufnahmen des Satelliten bei optischen Satelliten, bei Radarsatelliten müssen geplant werden in der sinnvollen Reihenfolge. Da gibt es Randbedingungen, die zu beachten sind. Und diese Probleme werden sehr schnell immens komplex. Und auch dafür haben wir schon Quantencomputer bzw. Quantencomputing-Algorithmen verwendet, um auszuprobieren, wie kommen wir hier weiter mit dem Versprechen, dass Quantencomputer wesentlich mehr Rechenkraft haben als klassische Supercomputer.
Was ich spannend finde, bei der Quantencomputing-Initiative wird nicht nur im Elfenbeinturm bzw. im Institut geforscht und gearbeitet.
Man muss halt immer bedenken, also wenn man im Jahr 2020 etwas beschließt, dann braucht es doch ein bisschen Anlauf, bis man dann so richtig in Schwung kommt. Dafür haben wir zwei Innovationszentren im DLR eingerichtet. Das eine in Ulm und das andere in Hamburg, wo wir gemeinsam zwischen Arbeitsgruppen des DLRs, zwischen akademischen Arbeitsgruppen und industriellen Partnern, was vor allen Dingen Startups sind, in gemeinsamen Räumlichkeiten die Quantencomputer bauen, entwickeln und dann auch nutzen werden. Wir sind in der Quantencomputing-Initiative sehr eng mit der Industrie verknüpft, schreiben Systeme aus, also ganze Quantencomputer. Wir schreiben Teilaspekte von Quantencomputern aus, also zum Beispiel die Vorbereitung von Materialien, wie Diamanten zum Beispiel, welche man auch für Quantencomputing nutzen kann. Wir schreiben Anwendungen aus, wir schreiben Softwareentwicklung aus. Und wir haben dann im Jahr 2022, letztes Jahr, die ersten Zuschläge für Forschungsprojekte, für industrielle Partnerprojekte an Startups, an große Firmen, an kleine Firmen, an die Zulieferindustrie gegeben. Wir haben mittlerweile schon mehrere Dutzend Projekte am Start. Es wird, ich sage mal, geforscht und entwickelt. Es kommen Patentanmeldungen rein. Also es läuft jetzt so langsam hoch.
Das freut mich, denn ich kann es kaum erwarten, dass die Quantencomputer aus den Laboren in ganz normale Serverräume umziehen. Wie lange dauert das noch? Iris Schwenk.
Also ich denke, wir sind am Übergang. Man sagt ja auch, wir haben Noisy Intermediate Scale Quantum Devices, also eben verrauschte Quantencomputer, die so eine Zwischenstufe sind oder eine Vorstufe von dem universellen Quantencomputer. Die sind natürlich dafür da, für die Hardwarehersteller umzulernen. Wie baue ich das? Wie baue ich das mit guter Genauigkeit und Stabilität? Wie skaliere ich das? Ja, wie verbinde ich dann mehrere Qubits noch mehr und so weiter? Ja, das sind natürlich auch, sage ich mal, Ingenieursaufgaben, an denen wir einfach lernen, um das dann wirklich auch den universellen Quantencomputer bauen zu können. Aber auch schon diese verrauschten Quantencomputer, wenn die Qubits eine gewisse Qualität haben, da sind wir leider noch nicht ganz, können schon Dinge tun, die wir auf konventionellen Computern nicht mehr tun können. Und da sind wir so nah dran. Und sobald das erreicht wird, wird es zumindest Nischenanwendungen geben, auf denen eben der Quantencomputer Dinge machen kann, die wir anders nicht machen können. Und die aber trotzdem irgendwie relevant sind, jetzt außer um über den Quantencomputer selbst was zu lernen, ja, sondern um eben zum Beispiel über andere quantenmechanische Systeme was zu lernen, die irgendeine Relevanz für Wissenschaft haben.
Das klingt doch eigentlich ganz gut, aber auch wieder nicht so richtig gut. Worauf warten wir nochmal?
Es gibt mittlerweile ja sehr viele verschiedene Technologien, auf denen wir die Quantencomputer versuchen aufzubauen und auch sehr viele Menschen, die sich damit sehr gut auskennen. Aber wir brauchen, sag ich mal, noch einen gewissen Durchbruch. Also das ist jetzt aus meiner Sicht nicht eine reine Engineering-Sache, wo wir jetzt so kleine Verbesserungen machen und dann irgendwann was erreichen, sondern wir brauchen schon noch einen gewissen technologischen Durchbruch, der uns dann eben auch diese Skalierung eröffnet oder die Fehlerrate eben auch nochmal ein kleines Stück runterdrückt oder aus der Sicht des universellen Quantencomputers, wo man ja Fehlerkorrekturmechanismen verwendet, nochmal einen neuen Fehlerkorrekturalgorithmus, der mit noch schlechteren Qubits, sage ich mal, zurechtkommen kann. Ja, davon könnte auch, sage ich mal, der Durchbruch kommen, aber eben einen Durchbruch in der Qualität, vielleicht eine neue Architektur für die Qubits, ja, irgendwie, die eben noch ja weniger verrauscht, weniger fehleranfällig ist.
Aber zu Hause werden wir wahrscheinlich keinen QC haben statt eines PC. Zugriff könnten wir allerdings trotzdem haben.
Ich gehe davon aus, dass sobald, sag ich mal, Quantencomputer in einer noch etwas besseren und stabileren Art und Weise funktionieren, die eben in großer Breite über Cloud zugreifbar sind. Ja, da sieht man ja auch jetzt schon mit verschiedenen Hardwarehersteller bieten das an. Amazon Web Services ist da auch schon aufgesprungen mit Bracket. Ja, das ist eine total, sag ich mal, natürliche Art auch heutzutage, wie Computing heute funktioniert. Ja, ich kann aktuell nicht sagen, wo ich sehe, dass eine Privatperson das wirklich machen will. Ich meine, wenn wir irgendwann wirklich bei den Optimierungsproblemen sind oder so, dann gilt das natürlich auch für Privatpersonen interessant. Aber ich als Privatperson habe meistens dann doch auch Optimierungsprobleme, die man so noch lösen kann.
Aber ich lasse mich doch von meinen ambitionierten Träumen nicht einfach so abbringen. Immerhin bin ich ziemlich technikverrückt. Also, gibt's irgendwann den Quantencomputer für die Hosentasche? Sabine Völk.
Ich denke schon, dass da, ich meine, da gibt's auch durchaus Entwicklungen. Es gibt jetzt sozusagen Quantencomputer, die man zumindest schon in ein kleines Auto reinbekommt und sozusagen mobil vor Ort hin und her fahren kann. Und ich denke durchaus, wenn ich mir angucke, welche Technologien wir brauchen für einen Quantencomputer, dass es durchaus machbar ist, das in der Zukunft irgendwann mal so klein zu bauen, dass wir es tatsächlich auch mit uns rumtragen können.
Und bis es soweit ist, werden wir uns sicher noch oft mit diesem Thema beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.